Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Laura Siegemund und Julia Görges sind in die zweite Runde eingezogen. Kevin Kravitz und Andreas Mies haben auch ihre Titelverteidigung begonnen. Und insgesamt war das mal wieder ein Tag, der sehr vom Wetter geprägt war. Zwischendurch gab es immer wieder Regenschauer. Es ist ungemütlich in Paris. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Tour de Jour. Hier unser Daily von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies. Natürlich auch wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es ist ungemütlich da und man friert vom Hingucken. Ich habe es schon mal gesagt, aber ja, es ist grauslich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es im Süden ist. Hier im Westen ist es draußen sehr ähnlich von den Temperaturen, aber ich halte mich natürlich die meiste Zeit innen und nicht draußen auf. Von daher wird mir zwar kalt beim Zugucken, aber immerhin kann ich mir es dann doch auf der Couch gemütlich machen.
Ich habe es mir nicht auf der Couch gemütlich gemacht, aber insgesamt mal die Heizung jetzt angemacht, weil das, ich konnte es mir nicht mehr angucken, diesen ganzen Kram. Wir haben eine ganze Menge an Matches nachzuholen. Wir können auch nachher nochmal auf ein, zwei Matches von gestern zu sprechen kommen. Da war es ja auch, da gab es ja auch einige interessante Matches, aber wir wollen anfangen mit Matches von heute. Und ein Match von heute, das war heute Mittag, ist das abgegangen. Und das hat eine Historie. Laura Siegemund traf auf Kristina Mladenovic. Die beiden haben 2017 beim Porsche Tennis Grand Prix gegeneinander gespielt, damals im Finale. Das war damals ein hochinteressantes, ein hochemotionales Finale, was die beiden gespielt haben. Und das gewann damals Laura Siegemund mit 7-6 im dritten Satz. Und jeder hat gesagt, wow, das könnte auch wieder emotional werden. Weil Laura Siegemund gibt sich nichts auf dem Platz. Die will ihren Willen durchsetzen, die will ihren Sieg durchsetzen und nimmt dafür auch in Kauf, dass man sie nicht unbedingt mag auf dem Platz. Heute gegen Kristina Mladenovic hätte sie eigentlich den ersten Satz verloren. 1-5 lag sie zurück und Mladenovic hatte bei eigenem Aufschlag Satzball. Und dann gab es einen Punkt oder einen Ballwechsel, wo Laura Siegemund ans Netz stürmen musste und in der Zeitlupe ist es klar und deutlich zu sehen, dass dieser Ball zweimal auftippte, bevor er den Schläger von Laura Siegemund berührte. Siegemund machte den Punkt, Eva Asteraki, die Schiedsrichterin, hatte das nicht gesehen. Kristina Mladenovic beschwerte sich noch, aber der Punkt ging an Laura Siegemund. Im weiteren Satzverlauf hatte Mladenovic noch weitere 6 Satzbälle, also insgesamt 7 Satzbälle, konnte die alle nicht nutzen. Laura Siegemund holte ein 5-7, ein 1-5 auf ein 7-5 und gewann den zweiten Satz mit 6-3. Hinterher beschwerte sich Kristina Mladenovic, dass das natürlich ein Wendepunkt in diesem Match gewesen sei. Andererseits kann man ihr natürlich sagen, du hattest noch 6 weitere Satzbälle. Wenn das jetzt der entscheidende Punkt gewesen wäre, dann hätte ich Verständnis dafür gehabt. Aber auf jeden Fall ging es wieder hoch emotional her. Und Laura Siegemund hat am Ende mit 7-5 und 6-3 gewonnen und steht in der zweiten Runde. Das hatte eigentlich wieder alles, das Spiel, ne?
Und irgendwie musste es so kommen. Also wären wir jetzt ohne so eine Aktion aus dem Match gegangen, dann wäre schon überraschend gewesen. Und wenn man sich jetzt das Match anschaut, im Endeffekt hatte es ja 3 Sätze, obwohl es nur 2 waren. Wir haben dieses 5-1 Vorteil für Mladenovic, ich glaube bei ihrem eigenen Aufschlag und dann verliert sie eben die 6 Spiele in Folge und dann auch noch den zweiten beziehungsweise gefühlt den dritten Satz und wir müssen nicht zweimal sprechen über die Situation des zweifachen Bounces, das hat Asteraki nicht korrekt gesehen, das muss sie sich auch ankreiden. Es gab unterschiedliche Meinungen, ob Siegemund das selber quasi anzeigen muss oder reklamieren muss oder einfach klarstellen muss gegenüber der Schiedsrichterin. Ich glaube, wer Siegemund schon erlebt hat, der konnte das jetzt nicht erwarten, gerade auch in dem Matchup. Und ja, dass sich Mladenovic davon so aus dem Konzept bringen lässt, schon erstaunlich. Wobei man eben, glaube ich, jetzt nicht eine gerade Linie ziehen kann zwischen diesem 5-1-Vorteil hin zum 5-7, einfach weil sie so viele Chancen noch hatte. Es war jetzt nicht wie in den USA bei den US Open, wo sie auch von, ich glaube, 6-1, 5-0 das Match noch verloren hat. Es waren unglaublich viele Chancen und es waren ganz unterschiedliche Art von Chancen. Manche hat Siegemund einfach sehr gut weggespielt, andere hat Mladenovic jetzt auf eher unelegante Art und Weise vergeben und auch im zweiten Satz hätte Mladenovic durchaus das Match nochmal in ihre Richtung kippen können. Also man kann sagen, eine unfeine Aktion, aber jetzt keine, die das Match unbedingt entschieden hat.
Ich habe mich halt gefragt, was, ob Laura Siegemund das wirklich mitbekommen hat. Es gab da auch die verschiedensten Meinungen dazu. Der eine sagt, natürlich bekommst du das mit, wenn ein Ball zweimal aufkommt vor dir. Andere sagen, so in dieser Situation weiß ich nicht, ob das so vorkommt. Prinzipiell ist es dann auch so, es ist dir der Job der Schiedsrichterin. Deswegen ist sie auf dem Platz mit den anderen mit dabei. Und deswegen muss sie das erkennen. Laura Siegemund ist da niemandem Rechenschaft schuldig oder so. Sie hätte wahrscheinlich einen Fairplay-Preis bekommen, wenn sie dann gesagt hätte, ja, der Ball ist zweimal aufgekommen, gibt dann den Punkt an Mladenovic. Aber auch das ist im Profi-Tennis vielleicht nicht zu 100% zu erwarten. Auf jeden Fall war es eine Aktion, die am Ende dazu geführt hat, dass Laura Siegemund diesen Satz drehen konnte. Und für Mladenovic ist es die zweite wirklich gruselige Niederlage in den letzten 3 Wochen. Oder in den letzten, ja, 3 Wochen ist es. Weil bei den US Open lag sie gegen Varvara Krejčíková mit 6:1 und 5:1 vorne und hat das Match noch verloren. Zweimal solche Matches zu verlieren, das muss sehr hart sein.
Ja, vor allem, wenn man jetzt natürlich auf die letzten Jahre schaut. Du hast dieses andere Match zwischen den beiden angesprochen, in Stuttgart 2017. Das war ja auch das Comeback-Turnier von Maria Sharapova, wenn ich mich korrekt erinnere. Und es war das Turnier, wo Mladenovic Sharapova geschlagen hat. Und es war die Zeit, wo man hat erwarten können, dass Mladenovic das durchaus große Talent, was sie hat, jetzt in konstante Resultate umwandelt. Aber es ist nie so richtig seitdem passiert. Ich meine, sie ist durch ziemlich viele Täler gegangen in der Zeit. Und sie hält sich immer wieder in den Top 100. Sie ist eine der besten Doppelspielerinnen der Welt. Sie hat eigentlich einen guten ersten Aufschlag. Sie hat Schwächen in ihrem Spiel, die sehr offensichtlich sind, wie zum Beispiel, dass man sie wirklich einfach in die Vorhand bewegen kann. Das hat heute eine Siegemund auch gut gemacht. Mladenovic tendiert auch dazu, wenn man sie zu viele Bälle spielen lässt, dass sie eben leichte Fehler macht. Wir haben heute immer wieder gesehen, wie sie Siegemund mit recht spitzem Winkel in deren Rückhand geschickt hat. Und Siegemund hat die Bälle durchaus gefährlich zurückbekommen, aber es war nicht... Oder sagen wir, hat sie gut neutralisieren können, aber es war jetzt nichts, wo Mladenovic immer und immer wieder dran scheitern musste, wie es dann heute passiert ist. Also das ist ja eine Entwicklung, die sich jetzt über eine längere Zeit gezeigt hat. Und wenn man sich anschaut, was Mladenovics Möglichkeiten sind, vom Athletischen, aber auch vom Spielverständnis, dann schließt sich das heutige aus so ein bisschen an ja eine längere Entwicklung an, die wir bei Mladenovic einfach über die letzten Jahre gesehen haben.
Laura Siegemund steht auf jeden Fall in der zweiten Runde und sie trifft jetzt auf Julia Görges in einem DTB-internen Duell. Julia Görges hat sich heute im zweiten Satz gedacht, Mensch, dann mache ich nochmal einen kleinen Umweg über einen schöneren Weg beziehungsweise über einen anderen Weg, und der Weg ist deutlich länger geworden, weil sie führte gegen Alison Risk, die mit deutlich schnelleren Böden lieber klarkommt als mit diesem langsamen Boden in Paris. Sie führte gegen Alison Risk mit 6:3 und 4:0, auch mit 5:2 noch, hatte 2 Breaks Vorsprung, musste dann in den Tiebreak, verlor diesen mit 4:7, gewann dann aber den dritten Satz mit 6:1. Es war etwas, sie hatte sich selber etwas schwer gemacht, Julia Görges, ist aber jetzt in die nächste Runde eingezogen in einem Matchup, was ihr eigentlich nicht so richtig liegt. Aber dieser langsame Boden sollte Julia Görges auf jeden Fall entgegenkommen, und sie trifft jetzt auf Laura Siegemund. Und auf das Match bin ich sehr gespannt.
Ja, und Görges hat sich so ein bisschen einigen Herren angeschlossen, über die wir gleich noch sprechen werden, ja, die es auch nicht geschafft haben, trotz überragendem Surf Matches ganz leicht und locker nach Hause zu bekommen. Ist vielleicht auch ja eben ein bisschen A, auf Sand zu viel zu erwarten, dass das immer so klappt, und B, glaube ich, spielen die Bedingungen damit rein, und die Spielerinnen und Spieler haben noch nicht so die Matchhärte. Julia Görges eingeschlossen, die ja, glaube ich, jetzt ihr zweites Match nach der Rückkehr aus der Corona-Pause gespielt hat. Also vielleicht alles gar nicht so verwunderlich, dass das passiert ist, aber ich bin auch gespannt auf das Match gegen Siegemund. Für beide muss es, oder beide müssen es, glaube ich, als große Chance sehen. Das hatten wir, glaube ich, auch in der Vorschau schon gesagt. Ja. Siegemund, die immer ein bisschen underperformed hat in Paris im Vergleich zu dem, was man erwarten könnte. Julia Görges, die vielleicht hier eigentlich ihren Durchbruch hätte haben können, den wir dann zum Beispiel später in Wimbledon gesehen haben. Für beide, ja, beide werden auf das Draw gucken und sagen, warum soll ich denn hier nicht das Halbfinale erreichen? Aber natürlich nur eine wird da überhaupt die Chance zu bekommen.
Laura Siegemund gegen Julia Görges, also in der zweiten Runde. Du hast es gesagt, Julia Görges hat noch nicht diese Matchpraxis wieder, die sie mal hatte, und sie musste hier heute die Scenic Route gehen, und sie hat diese zweite Runde allerdings erreicht gegen Alison Risk in einem Match, was eine Revanche war von den Australian Open. Damals gewann Risk damals. Sloane Stephens ist in die zweite Runde eingezogen. Die hat gegen Vitalia Diatchenko mit 6:2 und 6:2 gewonnen. Trifft auf Paula Badosa, die hat gegen Katarina Koslova in 3 Sätzen gewonnen. Ein Match, auf was wir uns auch freuen dürfen in der zweiten Runde, ist das von Karolina Pliskova gegen Jelena Ostapenko. Ostapenko hatte überhaupt keine Probleme beim 6:2, 6:1 gegen Madison Brangle, hat zwischendurch fast von der T-Linie aus retourniert und fühlte sich sehr, sehr selbstbewusst. Karolina Pliskova ihrerseits, die hatte richtig zu kämpfen gegen Maya Sherif aus Ägypten, hat sie den ersten Satz im Tiebreak mit 9:11 verloren, dann konnte sie mit 6:2 und 6:4 die Sätze 2 und 3 gewinnen. Sie hatte unglaubliche Probleme mit dem Slice-Aufschlag von Sherif in die Rückhand von Pliskova und musste den erst entschlüsseln. Das hat sie über die gesamten 3 Sätze eigentlich nicht so richtig geschafft, aber sie hat sich durchgebissen. Pliskova gegen Jelena Ostapenko, und ich möchte mich zu der Aussage hinreißen lassen, dass das für mich eine 50-50 Nummer ist und vielleicht sogar Ostapenko etwas favorisiert ist.
Ja, ich bin sehr gespannt drauf. Ich erinnere mich, als die beiden in Australien in dem Jahr aufeinandertrafen, wo Ostapenko dann später die French Open gewann, da saß ich neben Kollege Kleffmann, als die beiden irgendwann gefühlt mitten in der Nacht noch gegeneinander spielten. Ich glaube, dass Pliskova dann 10-8 gewonnen hat. Und ich zum Kleffmann gesagt habe, ja, die Ostapenko, die gewinnt noch einen Grand Slam, und er ist reinmarschiert in die Pressekonferenz, hat gesagt, der Kollege hat gesagt, sie gewinnen einen Grand Slam, was sagen Sie dazu? Sie hat gelacht und hat gesagt, na, das hört sich doch ganz gut an, irgendwie sowas. Und dann hat sie ja 3 Monate später oder 4 Monate später die French Open gewonnen. Übrigens das einzig andere Jahr, wo sie schon ein Match hier in Paris gewonnen hat. In diesem Jahr und damals vor ihrem French Open-Sieg, ansonsten immer nur Erstrunden-Niederlagen. Das war sehr überzeugend heute. Sie hat dann eben wirklich auch das Serve von Madison Brangle auseinandergenommen. Es ging ja von Toumani Karayol diese Bilder wo er, glaube ich, die Return-Position von Dominic Thiem kontrastiert hat mit der von Jelena Ostapenko. Und Ostapenko steht fast in der Servicebox und Thiem natürlich wieder außerhalb des Bildes, zumindest gefühlt. Und wenn Ostapenko Selbstbewusstsein hat, dann spielt sie exakt so. Und das Selbstbewusstsein hat sie. Und ich bin auch gespannt, wie es hier läuft. Eben Pliskova, die Konstanz in Person außerhalb der Grand Slams, aber dort eben bei weitem noch nicht an dem ran, was sie auf der Tour normalerweise hinbekommt. Und dann Ostapenko, die ab und an mal einen raushaut. Und das könnte schon ein früher Höhepunkt des Turniers werden.
Jelena Ostapenko also gegen Karolina Pliskova, das werden wir dann übermorgen erleben. Und ich könnte mir vorstellen, an einem wirklich prominenten Platz dann im Turnierkalender beziehungsweise im Order of Play. Petra Martic hat gegen Misaki Doi gewonnen. Das war auch wieder ein unbeliebtes Matchup für sie. 7-6, 7-5 für Petra Martic, die an 13 gesetzt ist und hier im Moment, während wir aufnehmen, noch auf ihre Gegnerin wartet. Wir hatten gestern Zhang Zhuai, die gegen Madison Keys gewonnen hat mit 6:3 und 7:6 und trifft auf Alizé Cornet. Die hat mit 6:3, 6:2 gegen Chloé Paquet gewonnen. Arantxa Rus ist ausgeschieden gestern in 3 Sätzen und sie trifft Carol Burel trifft jetzt auf Kaya Juvan, die gegen Angelique Kerber in 2 Sätzen gewonnen hatte. Gucken wir weiter bei den Matches. Ein ganz, ganz interessantes Match heute war das zwischen Monika Niculescu und Danielle Collins. Das war auch so wieder so ein Auftreffen von 2 völlig verschiedenen Spielphilosophien. Niculescu mit dem Vorhand-Slice, Danielle Collins auf alles drauf, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Collins gewann mit 2:6, 6:2 und 6:1 und steht jetzt dann auch in der zweiten Runde. Und das war ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel, was wir uns da angeguckt haben.
Ja, unterschiedliche Spielphilosophien ja, unterschiedliche Trollphilosophien nein. Also das war ja auch klar, dass die beiden sich geben würden. Und hat er dann auch dieses eine kleine Video auf Twitter die Runde gemacht, wo Niculescu von unten versucht, den Aufschlag zu machen. Und Collins räumt den weg und brüllt ihrer Gegner dann ins Gesicht. Aber gut, das hat auch keinen gewundert, dass es so kommen würde. Und es ist natürlich schon etwas überraschend, dass Collins bei solchen Bedingungen dann doch so eine Leistung abruft. Auf der anderen Seite, sie kann wahrscheinlich selbst auf dem langsamsten Court der Welt einen Haufen an Winnern gegen die richtige Gegnerin machen. Und das war hier heute der Fall. Und ich bin sehr gespannt, wie jetzt für sie die nächste Runde läuft, weil da so eine nette Geschichte, also sicherlich auch eine Spielerin mit großer Zukunft, aber wird Collins überhaupt nicht jung.
Clara Tauson ist eine Dänin, die hat 2019 die Australian Open damals bei den Juniorinnen gewonnen und sie gilt als großes Talent. Und die Vergleiche mit Caroline Wozniacki sind natürlich existent und sind natürlich auch sofort da. Aber Clara Tauson hat bekannt gegeben, ja, ich bin aber eine andere Person und Caroline Wozniacki ist ihre eigenständige Person, ich bin meine eigenständige Person. Clara Tauson hat aber hier für eine große Überraschung gesorgt. Sie hat gegen Jennifer Brady, die Halbfinalistin von den US Open, mit 9-7 im dritten Satz gewonnen. Jetzt ist das nicht Jennifer Bradys Lieblingsbelag, dieser langsame Sand in Paris. Und trotzdem muss man in seinem ersten Hauptfeldmatch bei einem Grand Slam so ein Spiel erstmal durchziehen. Das war eine beeindruckende Leistung von Tauson.
Ja, vor allem, wenn man sich dann eben schaut, wie das Match gelaufen ist. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, am Ende Brady mit mehr Punkten. Brady war eigentlich durchaus immer mal wieder in der Situation, das Match für sich zu entscheiden. Aber Tauson kam zurück und zurück und zurück und zurück. Und das war das Beeindruckende. Und wir müssen klarstellen, Tauson spielt wirklich nicht wie Wozniacki. Tauson haut auf den Ball ordentlich drauf, gerade auch auf der Vorhand. Da hat Wozniacki ja schon immer eher auf Sicherheit gespielt. Das ist bei Tauson nicht unbedingt der Fall. Und man konnte jetzt nicht erwarten, dass Brady hier ein Halbfinale holt. Trotzdem hat sie ja auch gezeigt, hey, du musst mich erstmal vom Platz runterbekommen. Und das hat Tauson dann am Ende geschafft und jetzt bin ich eben wirklich gespannt, wie es gegen Collins geht, weil das ist eine ganz andere Art von mentalem Matchup als die nette Jennifer Brady.
Absolut. Danielle Collins könnte dann auch so sagen, Mensch, die nehme ich zum Frühstück. Aber ich bin auch sehr gespannt auf dieses Match. Danielle Collins gegen Clara Tauson. Die Siegerin trifft dann auf die Siegerin aus der Partie, Garbiñe Muguruza gegen Kristina Pliskova. Gestern so ein kleines Highlight des Tages, Garbiñe Muguruza gegen Tamara Sidancek. 8-6 im dritten Satz für Garbiñe Muguruza. Ons Jabeur ist in die dritte Runde eingezogen, hatte große Probleme mit Sarina Diaz, die aber im Laufe des Spiels immer mehr frustrierte, ob der Solidität von Jabeur heute und trifft in der zweiten Runde auf Naohi Bino. Die hatte letzte Woche in Straßburg schon so einen guten Lauf und hat jetzt hier Marta Kostyuk ganz klar in zwei Sätzen besiegt. Das war auch sehr beeindruckend. Daria Kasatkina hat in der ersten Runde gegen Harmony Tan gewonnen aus Frankreich und trifft in der zweiten Runde wahrscheinlich auf Arina Sabalenka, die zum Zeitpunkt unserer Aufnahme jetzt gerade gegen Jessica Pegula spielt. Sollen wir einmal auch gerade darauf zu sprechen kommen, dass wir in der zweiten Runde einen Rematch zwischen Serena Williams und Svetlana Pironkova sehen werden? Serena Williams im ersten Satz gegen Kristi Ahn mit großen Problemen, 7-6, zweiter Satz war kein Problem und Pironkova hat gegen Petkovic gewonnen mit 6-3, ist ein Match, auf das wir uns glaube ich auch freuen dürfen und bei Serena Williams sieht man schon wieder den Druck.
Ja, und Pironkova war natürlich gar nicht so weit in New York davon entfernt, das Match fast ans Ende zu bekommen gegen Serena. Aber die Bedingungen waren dort relativ ideal für sie und ich würde sagen, sie hat die ersten anderthalb Sätze auch sehr gut gespielt, bis sich Serena dann eben wirklich befreit hat, auch gerade über ihren Aufschlag. Und ich denke fast, das war die bessere Chance, als es hier auf dem langsamen Sand hinzubekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass der langsame Sand Serena noch zur Verzweiflung treiben wird in den nächsten anderthalb Wochen. Ich weiß nur nicht, ob es am Ende wirklich gegen Pironkova sein wird. Wir können jetzt nicht völlig überrascht sein, wenn es am Ende so kommt, aber ich glaube, Pironkova hatte in New York vielleicht die etwas bessere Chance als hier.
Zwei Ergebnisse noch. Wir haben das Ergebnis, dass Elena Rybakina ganz, ganz klar gegen Sorana Kirstea gewonnen hat. 6-0, 6-3, für mich überraschend klar. Und Sofia Kenin hat sich sehr schwer getan gegen Ludmila Samsonova. Lag im dritten Satz schon mit Break zurück, aber kam nochmal wieder zurück und gewann den dritten Satz mit 6-3. Kenin trifft auf Anna Bogdan und Elena Rybakina trifft auf Fiona Ferro, die hat nämlich gegen Heather Watson gewonnen. Das waren die Damen, die spielen natürlich heute, wenn ihr es hört, spielen sie dann auch wieder Elena Svitolina zum Beispiel gegen Renata Sarasua. Svetlana Pironkova gegen Serena Williams haben wir. Wir haben Simona Halep gegen Irina Kemelia-Begu. Wir sind jetzt wieder im Zweitagesrhythmus ab der zweiten Runde. Das heißt, die eine Gruppe oder die untere Hälfte morgen beziehungsweise heute, wenn ihr das hört, und die andere Hälfte dann am anderen Tag. Das waren die Damen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Und die Herren hatten zwei Spieler, die vor wenigen Tagen noch im Finale in Hamburg standen und die beide den ganz, ganz langen Weg gehen mussten über 5 Sätze, aber beide erfolgreich. Das gleich hier bei Chip and Charge und unserem Tour de Jour zu den French Open 2020 auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Andrei Rublev und Stefanos Tsitsipas haben am Sonntag, während der erste Tag bei den French Open lief, ein famoses Finale bei den Hamburg Open geliefert. Beide hatten das Glück, dass sie in der Hälfte waren, die erst gestern bzw. heute spielen mussten. Und beide sind relativ spät angesetzt worden. Und beide mussten über 5 Sätze, nachdem sie die ersten beiden Sätze verloren hatten. Und Andrei Rublev ist vielleicht das größere Entfesselungskunststück gelungen. Er lag gegen Sam Querrey mit 6-7, 6-7 und 2-5 zurück und gewinnt dann noch mit 7-5, 6-4 und 6-3. Diese Niederlage kann Sam Querrey nur sich ganz alleine zuschreiben. Er hat dreimal im ersten, im zweiten und im dritten Satz auf den Satz bzw. auf das Match aufgeschlagen. In keinem dieser drei Aufschlagspiele hat er mehr als einen Punkt gemacht und hat diese Breaks hinnehmen müssen. Er ist in den ersten zwei Sätzen noch durch den Tiebreak gekommen, aber ab dem dritten Satz hat dann Rublev übernommen. Hat sich hinterher nochmal niedergekniet, war so fertig, hat dann auch in der Pressekonferenz gesagt, ich war so verkrampft, ich war so nervös, aber er ist durchgekommen. Nach seinen 500 Punkten, die er in Hamburg sehr verdient geholt hat, war das, glaube ich, sehr wichtig für ihn, hier in die zweite Runde durchzukommen.
Ja, und ich glaube, er und Tsitsipas haben es beide zum ersten Mal geschafft, von 0-2 Sätzen zurückzukommen. Und das ist natürlich immer ein wichtiger Punkt in so einer Herrenkarriere, weil das natürlich irgendwann sowieso der Fall wird sein müssen, wenn man es ganz nach oben schaffen möchte. Und beide wirkten auf mich eben nicht nur angespannt, sondern vielleicht auch einfach noch ein bisschen erschöpft davon, jetzt von einer auch in die andere Bubble springen zu müssen. Und dann, ja, in diesen Bedingungen, die in Paris sicherlich nochmal anders waren als in Hamburg, dann sofort wieder eine erste Runde spielen zu müssen. Und das ja dann auch beides nicht gegen einfache Gegner. Aber fangen wir jetzt mal mit Rublev an. Querrey hatte immer wieder so Teile oder ja, so Phasen in dem Match, wo er so ein bisschen in dieser Querrey-Zone war. Und Querrey, den darf man auch, glaube ich, auf Sand nicht unterschätzen. Der hat einfach die Fähigkeit, durch selbst den langsamsten Platz durchzuschlagen. Er hat einen sehr guten Aufschlag an Tagen, wo es bei ihm läuft. Aber er ist eben auch jemand, der natürlich total ausrutschen kann. Also das ist so einer, der läuft auf die Ziellinie jubelnd zu und tritt in die einzige Pfütze rein und legt sich hin. Und so war das halt auch wieder. Ich erinnere mich jetzt explizit zum Beispiel, als er auf den zweiten Satz aufgeschlagen hat bei 5-4. Und ich glaube, im ersten Punkt geht ein Ball von ihm ins Aus und es ist sehr, sehr offensichtlich und er fängt dann das Diskutieren an und guckt sich das alles an und man merkt ihm schon, wie er wieder anfängt zu denken und dann sind die nächsten Punkte super schnell weg. Und das war so ein bisschen Querrey, wenn er heute in die Situation reinkam. Und für Rublev war das ein unangenehmes Matchup, aber er hat es am Ende überstanden. Und er wie Tsitsipas gehören einfach jetzt in diesem offenen zweiten Viertel, gerade nachdem Medvedev raus ist, ja, zusammen mit Schapovalov zu den drei Favoriten. Und alle drei müssen den Anspruch haben, ins Halbfinale zu kommen. Und für alle drei wäre es eine immer noch fantastische Sache, ein Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier zu erreichen. Aber ich glaube, genau das merkte man zumindest Rublev und Tsitsipas heute auch an.
Rublev trifft jetzt auf Alejandro Davidovic Fokina. Der hatte bei den US Open, hat er so ein bisschen die Ohren lang gezogen bekommen von Alexander Zverev damals. Mal gucken, ob er hier so ein bisschen weiter ist. Der hat nämlich gegen den Wildcard-Inhaber aus Frankreich, Harold Maillot, in 3 Sätzen gewonnen mit 7-6, 6-3 und 7-5. Andrei Rublev also, ein Entfesselungskunststück gelungen. Auch Stefanos Tsitsipas ist das gleiche gelungen. Der hatte gegen Jaume Munar in den ersten beiden Sätzen große, große Probleme. Hat dann auch noch eine Coaching-Verwarnung bekommen für seinen Vater. 4-6, 2-6 lag er zurück. Konnte sich dann aber fangen und konnte dann deutlich besser spielen. Jaume Munar konnte sein Niveau aus den ersten beiden Sätzen nicht halten. Und am Ende gewinnt Tsitsipas mit 6-1, 6-4 und 6-4 die Sätze 3-5 und trifft jetzt in einem weiteren sehr, sehr unangenehmen Match auf Pablo Cuevas. Der hat sich nämlich gegen den Schweizer Qualifikanten Henry Laaksonen durchgesetzt.
Ja, und das war so ein bisschen, ist Tsitsipas ja hier, so sagen wir mal, auf den durchschnittlichen, sehr guten Sandplatzspieler getroffen, denn das ist Munar. Munar hat jetzt nicht die Waffen im Spiel, um den Gegner vom Platz zu schlagen, aber da räumt hinten alles ab. Und da musste Tsitsipas teilweise so lange zähe Ballwechsel gehen. Und man hat es ihm auch angesehen, dass es ihm nicht unbedingt Spaß gemacht hat. Und er hat es dann am Ende eben doch geschafft. Und es ist jetzt vielleicht kein Wunder, dass er das umgedreht hat, aber es ist eben zum ersten Mal in seiner Karriere gewesen, dass er das geschafft hat. Und gerade eben nach diesen beiden bitteren Niederlagen der letzten Wochen, einmal gegen Čurić, wo er die ganzen Matchbälle in New York hatte, und dann jetzt gegen Rublev, wo er aufs Match aufgeschlagen hat in Hamburg, dass er das so quasi umgedreht hat und sich ja dann selber auch eine positive Geschichte erzählen kann und sagen kann, hey, gut, ist mir zweimal nicht gelungen, aber jetzt ist mir gelungen und jetzt bin ich quasi mit mir selber pari. Glaube, das ist sehr, sehr wichtig für ihn. Und er, wie eben Rublev, muss den Anspruch haben, aus meiner Sicht hier das Halbfinale zu erreichen.
Kurios, zweite Runde ist trotzdem eine unangenehme. Das möchte ich nur
sagen. Ja, und wer spielt schon gern gegen sein Idol? Also, ja, das ist ja, kommt noch dazu.
Er hat es letzte Woche, hat er es in Hamburg gesagt, dass Pablo Cuevas sein Idol sei. Da haben die beiden schon gegeneinander gespielt. Da hatte Tsitsipas in zwei Sätzen gewonnen. Mal gucken, wie das Ergebnis dann jetzt aussehen wird. Über das Match von Novak Djokovic müssen wir gar nicht so richtig viele Worte verlieren, oder? 6-0, 6-2, 6-3 gegen Michael Humer. Das war mehr eine lockere Trainingseinheit für ihn. Und auch ich glaube, dass Ricardas Berankis nicht die allergrößte Aufgabe für ihn sein wird.
Nee, ich glaube, am Ende hat Djokovic 61% der Punkte gegen Aufschlag von Humer gewonnen. Und so hat sich das Match auch angefühlt. Ganz lockerer Aufgalopp. Und Berankis kann sicherlich mehr von der Grundlinie als Humer. Aber ich sehe ihn jetzt auch nicht mehr als, weiß ich, 8-9 Spiele aus dem Match rausholen. Da wäre ich schon wirklich überrascht, wenn das passieren würde. Also ich denke, wir haben es ja auch gesagt, wir müssen Djokovic hier mindestens Favorit 1b machen und genauso spielt er hier.
Ja, genauso spielt er hier. Wir haben noch ein paar weitere tolle Herrenmatches dann auch heute gehabt. Wir haben unter anderem Denis Shapovalov gehabt. Der hat ein sehr undankbares Matchup gegen Gilles Simon gehabt. Gilles Simon ist ein Spieler, der einen nicht glänzen lässt, wogegen man sich die Punkte erarbeiten muss, wogegen man vielleicht auch Geduld haben muss. Gilles Simon hat schon ganz, ganz fiese, finstere Matches geliefert, auch auf dem Court-Philippe Chatrier, beziehungsweise heute war es auf dem Suzanne Lenglen. Dort hat er allerdings in vier Sätzen verloren. Denis Shapovalov hat eine erwachsene Partie, möchte ich sagen, abgeliefert und hat dieses Match in vier Sätzen mit 6-2, 7-5, 5-7, 6-3 gewonnen. Und man sieht ihm auch an, dass er so langsam in diese Aufgaben reinwächst, dass er ja das als natürliche Entwicklungsstufe ansieht, hier diese Matches dann auch gewinnen zu wollen.
Ja, und Simon ist ja gerade deswegen unangenehm für jemanden wie Shapovalov, weil er so viele Winkel dann auch zumacht. Und Shapovalov als Linkshänder lebt davon, wie er den Platz halt öffnen kann. Und das nimmt ihm Simon dann durchaus weg, dass er dann zumindest 2, 3, 4 Mal machen muss. Und ich fand Shapovalov sehr überzeugend in Rom. Ich traue ihm auch hier zu weit zu kommen, gerade in diesen Bedingungen. Ich glaube, er gehört zu denjenigen, die hier durch den Court durchschlagen können. Aber naja, im Fußball gibt es ja immer diesen Spruch, can you do it on a, ich glaube, wet Wednesday night in Stoke? Und konnte Shapovalov hier an einem finsteren, nassen Abend in Paris machen? Ja, konnte
er. Konnte er, absolut. Und Denis Shapovalov steht auch in der zweiten Runde und er ist ein Spieler, auf den wir auf jeden Fall dann hier auch achten müssen. Er könnte dann hier auch eine richtig gute Rolle spielen. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken, gegen wen spielt er denn in der zweiten Runde? Jetzt habe ich es verloren, kleinen Glück. Er trifft auf Ricardo Carbajes Baena, der hat gegen Steve Johnson in 83 Minuten 6-1, 6-1, 6-0 gewonnen. Steve Johnson hatte überhaupt keine Chance da heute. Wir können noch über ein paar andere Matches sprechen. Attila Borlasch, der hat 2014 seinen Rücktritt erklärt, wollte als Tennistrainer arbeiten, hat dann irgendwann gesagt, ach komm, ich spiele mal wieder auf ein paar Future-Turnieren etc. und hat jetzt mit 32 Jahren sein erstes Match auf Grand-Slam-Ebene gewonnen. Gegen Yasutaka Uchiyama hat er in drei Sätzen gewonnen. Marcus Giron hat gegen Quentin Ali gewonnen in fünf Sätzen, 8-6 im fünften Satz. Kevin Anderson, eine starke Partie gegen Laszlo Djere geliefert, 6-2, 6-3, 6-4. Damit habe ich tatsächlich dann auch nicht so richtig gerechnet und Dusan Lajovic hat in vier Sätzen gegen Gianluca Mager gewonnen. Grigor Dimitrov gegen Gregor Barrère auch sehr klar siegreich in drei Sätzen 6-3, 6-2, 6-2. Und jetzt möchte ich gerne noch über ein, zwei Matches sprechen, die gestern schon stattgefunden haben. Das eine.
Ganz kurz, eins sollten wir vielleicht noch erwähnen. Philipp Kohlschreiber heute gegen Christian Garin.
genau.
ausgeschieden. Und wenn man da auch nochmal auf die Zahlen guckt, am Ende von 4 Sätzen, und einen dieser 4 Sätze verliert er mit 1-6, hat Kohlschreiber nur 11 Punkte weniger.
Ja.
Aber das erzählt natürlich auch so ein bisschen klassisch die kohlschreiberische Geschichte seiner Karriere. Und ich glaube, er wurde ja heute auch in der Pressekonferenz sowas unter dem Motto gefragt, warum er sich das noch antut. Hat er anscheinend nicht so lustig gefunden, die Frage. Aber manchmal fragt man sich schon, warum er sich's noch antut.
Das wollte ich auch sagen. Er hatte seine Chancen im 4. Satz deutlich und konnte das dann aber nicht durchziehen. Danke, dass du mich daran erinnerst. Die Übersicht dir der Draws ist leider nicht ganz so toll. Deswegen müssen wir hier zwischendurch ein bisschen improvisieren. Das war bei den US Open besser. Ich würde gerne über ein, zwei Matches von gestern noch sprechen. Daniil Medvedev hat in seiner ersten Runde gegen Marton Fucsovics in 4 Sätzen verloren. 4-6, 6-7, 6-2, 1-6. Medvedev hat noch nie ein Match bei den French Open gewonnen. Er war von vornherein nicht der absolut große Favorit. Aber er hat gegen Fucsovics gestern kein Mittel gehabt. Und es ist, wir machen daraus uns jetzt inzwischen einen Spaß. Ich habe vor 3 oder 4 Jahren gesagt, Marton Fucsovics ist für mich ein Spieler für die Top 30 etc. Und seitdem machen wir so ein bisschen mit dem Hype-Train, machen wir so ein bisschen Spaß über Marton Fucsovics. Ich würde jetzt gerne einfach nochmal eine Lanze brechen für Fucsovics, weil das ist mir gestern dann auch wieder aufgefallen und erneut aufgefallen. Marton Fucsovics hat ein sehr ästhetisches Tennisspiel. Er hat eine super Rückhand, er hat einen guten Aufschlag. Die Vorhand bedarf noch Verbesserung. Aber du hast bei jedem Schlag das Gefühl, das ist schulbuchmäßig. Vielleicht so eine Light-Variante von Thomas Berdych früher. Und Fucsovics hat sich diesen Sieg mehr als verdient, trifft jetzt auf Albert Ramos Vinolas und hat durchaus die Chance, hier die 3. Runde zu erreichen. Das bei dem ganzen, wir machen uns so ein bisschen nicht lustig, sondern wir lachen darüber, dass wir dieses Fucsovics-Thema haben. Er hat ein sehr gutes, kompetentes Tennisspiel.
Ja, ich würde auch sagen, er ist halt so der gute, durchschnittliche Top-100-Spieler. Und ich meine, wie viele schaffen das? Tennis ist ein weltweit verbreiteter Sport, an dem sich wirklich verschiedenste Leute versuchen und da genau das zu erreichen. Das ist beeindruckend und er ist nicht gesegnet mit der herausragenden Athletik. Er ist ein guter Techniker, er ist jemand, der eigentlich in den meisten Matches mental drin bleibt und deswegen dann eben auch ab und an mal so einen raushaut. Aber für ihn muss das ein Karrierehöhepunkt sein, hier einen Top-10-Spieler bei einem Grand-Slam-Turnier zu besiegen. Während ich rede, schaue ich auch nochmal genau. 0-14 stand er vorher gegen Top-10-Spieler in seiner Karriere, holt dann hier zum ersten Mal einen Sieg. Und ja, ihm wird es komplett egal sein, wie Medvedev da reingegangen ist, wie die Umstände des Ganzen waren. Für ihn, ja, das ist ja wahrscheinlich, was er dann nachher seinen Kindern oder seinen Enkelkindern mal erzählt und was er sich natürlich mit seiner Arbeit über die Jahre auch verdient hat.
Marton Fucsovics also auch in der 2. Runde. Und ein Spiel würde ich ganz gerne noch ansprechen. Das war das von Rafael Nadal gegen Igor Gerasimov. Was haben wir alle diskutiert darüber? Ja, bei den kalten Bedingungen, das wird schwierig für Rafael Nadal. Und dann ist es kalt und es ist nass. Der Ball geht so schnell auf. Es sah nicht viel anders aus als in den letzten 15 Jahren für Rafael Nadal in dieser 1. Runde gegen Igor Gerasimov. Natürlich muss man dazu sagen, es war nicht der Gegner, der ihn gefordert hat. Aber auf dem Cours Philippe Chatrier unter dem Dach, wo es vielleicht gar nicht so nasskalt ist, hatte ich das Gefühl, dass Rafael Nadal vor einem Topspin den gleichen Bums hatte wie früher, beziehungsweise bei 10 Grad mehr. Wie ging es dir?
Naja, wir dürfen eben ja auch nicht vergessen, Nadal hat die French Open auch schon mal gewonnen, wenn es geregnet hat. Also es hat jetzt nicht die letzten 15 Jahre nur die Sonne geschienen in Paris. Es hat auch mal geregnet. Und ja, spannend wird jetzt natürlich sein, was er da angesprochen hatte, mit wie schwer die Bälle sind. Ob das sich dann zum Beispiel im 3., 4., 5. Match bei ihm zeigen wird, dass es da unter Umständen zu so Verschleißerscheinungen kommt. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten für ihn, das zu umgehen. Und wenn ich dann auch nochmal 2 Zahlen bei dem Match herausstreichen darf, das eine ist, er gewinnt 82% seiner Punkte hinterm ersten Aufschlag. Das ist eine sehr solide Bilanz und er gewinnt 44% der Punkte gegen den Aufschlag von Gerasimov. Und wenn er das in den nächsten 6 Matches schafft, dann hat er eine ganz gute Chance, zumindest ins Finale zu kommen. Also da sind schon mal die Grundlagen gelegt. Und wie gesagt, er hat auch schon mal im Regen gespielt, auch wenn es vielleicht eher auf Menorca oder Mallorca nicht ganz so häufig regnet, aber ich glaube für ihn vielleicht interessanter fast diese Bälle. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das im Laufe des Turniers dann auswirkt.
Rafael Nadal auf jeden Fall die 2. Runde erreicht. Kevin Kravitz und Andreas Mies haben auch die 2. Runde erreicht. Die haben gegen Michael Kukushkin und Alexander Bublik in 2 Sätzen gewonnen. Das war ein Rematch von den Australian Open. Damals haben sie in 2 Sätzen verloren, jetzt haben sie in 2 Sätzen gewonnen. Und ein kleiner technischer, taktischer Kniff auch vielleicht bei den beiden, dass inzwischen Andreas Mies als erster aufschlägt von den beiden und als zweiter erst dann Kevin Kravitz. Das ist mir heute sehr deutlich aufgefallen, dass Andreas Mies als erster aufgeschlagen hat von den beiden. Auf jeden Fall stehen die beiden in der zweiten Runde und treffen jetzt auf Federico Kurier und Diego Schwartzmann. Lass uns auf den Tag am Mittwoch gucken. Svitolina gegen Sarah Suhr, Mexikanerin, die zum ersten Mal seit 20 Jahren für Mexiko die zweite Runde erreicht hat. Svetlana Pironkova gegen Serena Williams, dann Rafael Nadal gegen Mackenzie McDonald und am Ende Alexander Zverev gegen Pierre-Hugues Herbert. Zverev gegen Herbert. Herbert hat ein unglaublich ästhetisches Spiel, aber Zverev sollte auf diesem Boden, auf diesem Untergrund, nach seiner auch soliden Leistung in der ersten Runde, sollte er ein klarer Favorit sein, oder?
Ja, ich meine, Herbert hat schon ein paar Mal gewonnen gegen Zverev, aber das war noch, bevor Zverev dann eben zum absoluten Weltklasse-Spieler wurde. Zverev sollte das Spiel haben, um das am Ende über seine Kraft zu entscheiden, einfach über ja den größten Vorteil und den Kraftvorteil, den er da drin hat. Aber ich werde es auch nicht überrascht, wenn Herbert das in vier oder in dem vierten oder in dem fünften Satz reinbekommt. Einfach gute Aufschlagsperformance, vielleicht mit den richtigen Winkeln am Ende angegriffen, Zverev ein bisschen genervt. Also unmöglich ist das nicht, aber Zverev geht da schon als solider Favorit rein.
Wir haben auf dem Kurs für San Leong Len haben wir Stan Wawrinka gegen Dominik Köpfer um 11 Uhr. Danach Jack Sock gegen Dominic Thiem, Simone Halep gegen Irina Camelia Bigou und Caroline Garcia gegen Alexandra Sasnovic. Sock gegen Thiem, darauf freue ich mich. Sock sagt selber, ich möchte jetzt endlich wieder unter Beweis stellen, dass ich dann auch wieder zu den 100 besten Spielern der Welt gehöre. Und er hat gute letzte Wochen gehabt. Er hat auch schon vor dem Lockdown hat er ordentliches Tennis gespielt und so langsam scheint er wirklich auf dem Weg wieder zurück zu sein. Die Revenge, ja, die Revenge-Tour von Jack Sock.
Ja, er trifft allerdings eben auf die French Open-Gewinnertour von Dominic Thiem, ja, oder die mögliche Gewinnertour. Das ist natürlich das Problem an der Sache. Und Thiem, ja, dem ist hier, glaube ich, wirklich einiges zuzutrauen in Paris, trotz der ja, Wochen, die ja extrem aufregend für ihn gewesen sein müssen. Er ist ja eigentlich geschaffen, um durch diesen Platz durchzuschlagen. Sock in der Theorie auch. Ich meine, Sock bekommt einen unglaublichen Topspin auf die Vorhand drauf. Aber am Ende würde ich einfach Thiem nehmen. Ich glaube, er ist, ja, so langweilig, das ist die solidere Variante von den beiden.
Und dann haben wir noch den Court Simon Mathieu, den drittgrößten Court. Victoria Azarenka gegen Anna-Karolina Schmidlova. Lorenzo Giustino, der 6 Stunden, man darf schon wieder ran gegen Diego Schwartzmann. Und Diego Schwartzmann wird sich denken, ach, kein Mitleid mit jemandem, der gerade 6 Stunden gespielt hat. Benoit Paire trifft auf Federico Kurier und Corey Gauff auf Martina Trevisan. Gucken wir noch so ein bisschen weiter, wer noch spielt. Wir haben Yannick Sinner, der nach seiner beeindruckenden ersten Runde jetzt auf Benjamin Bonsi trifft. John Isner trifft auf Sebastian Korda. Souwajier gegen Iga Swiatek. Iga Swiatek, die mich sehr beeindruckt hat in ihrem Spiel gegen Maketa Vondrousova.
Ja, und dass Vondrousova da so rausgeht, da haben wir noch referiert über die Möglichkeiten, die theoretischen von Vondrousova gegen Halep und dann war es so fix vorbei. Bittere Geschichte natürlich für sie. Ich meine, sie behält jetzt die Punkte aus dem vergangenen Jahr, also sie wird es überwinden, aber wenn alles normal läuft, darf sie in 8 Monaten wieder antreten und dann zählt es halt wirklich für sie.
Absolut.
Was die Punktverteidigung angeht, weil hoffentlich sind die French Open dieses Jahr im Mai und nicht irgendwie wieder später im Jahr.
Ich brauche sie auch nicht nochmal Ende September, Anfang Oktober, gebe ich offen zu. Also im Mai ist es tatsächlich schöner in Paris.
Tja.
Wir sind fertig mit unserer neuen Ausgabe von Tous les Jours, unserem Daily von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Auf Twitter sind wir auch morgen wieder den gesamten Tag unterwegs. Und wenn ihr es gerne weitersagen wollt, dass ihr einen Podcast kennt über Tennis, der euch gefällt, dann freuen wir uns auch. Und morgen gibt es wieder einen Podcast. Dann gibt es danach 3 Tage Pause mit Philipp. Aber ich werde versuchen, ein Alternativprogramm aufzustellen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.